Hallo und herzlich willkommen zum Männerkompass Folge 40, so ein kleines Mini-Jubiläum. Hallo, schön, dass ihr wieder da seid. Schön, dass ihr uns wieder zuhört. Schön, dass ihr mit uns auf der Reise seid zum Thema Mannsein in der heutigen Zeit, Männlichkeit in der Moderne, Orientierung für den modernen Mann. Was macht den aus? Heute wieder zusammen hier vor dem Mikrofon. Meine Wenigkeit, Jörg Adolfs und unser neuer Co-Moderator Thomas Q. Hönel. Hi Q.
Hallo.
Hi, schön, dass du da bist. Alles gut? Wie geht's?
Ja, das geht gut, lieber Jörg. Und ich freue mich, dass wir heute miteinander plaudern wollen und trotzdem ein knackiges Thema haben. Und ich bin schon ganz gespannt, wie wir das jetzt gestalten.
Genau, unser heutiges Thema, also wir hatten das letzte Mal und das vorletzte Mal. Das vorletzte Mal über mein Kai-8 gesprochen, Unternehmerentwicklung im Prozess. Das letzte Mal über das Ikigai und was es tatsächlich bedeutet, Themen, in denen du dich besonders gut auskennst, kennst Q, weil du da Menschen begleitest über Retreats, und ihnen sozusagen die Thematik näher bringst in deinem Unternehmen. Und heute war so ein bisschen die Meta-Überschrift, sage ich mal, Widerstand. Wir haben vom Titel her das Thema Veränderung, also warum Veränderung nicht funktioniert, obwohl wir eigentlich wissen, was wir verändern sollten und was stattdessen helfen könnte. Das war so ein bisschen die Einstiegsidee, dass wir uns bewegen zwischen Erkenntnis und Umsetzung. Also wir wissen eigentlich, wir haben erkannt, vom Kopf her haben wir erkannt, was es bräuchte, was ich ändern müsste, dass ich den Fuß vom Gas nehmen müsste, und das war so der Anknüpfer zum letzten Mal. Steh dann aber auf dem Balkon und mach's aber trotzdem nicht. Oder steh noch nicht mal auf dem Balkon. Ja? Also mach's trotzdem nicht. Das ist so ein bisschen die Idee. Genau, als Einstieg.
Ja, die Balkonidee oder diese Balkonmetapher, ne? Genau,
Ja,
das ist ein
ja.
spannender Punkt, weil das Wissen, also das, was auch in unserer Gesellschaft so sehr, sehr, sehr extrem wichtig ist, ne? Also das intellektuelle, kognitive Verstehen alleine verändert ja noch nichts. Denn ich kann ja alles genau wissen, was ich machen sollte. Es gibt Bücher und jeden Tag erscheinen neue Bücher und trotzdem trete ich auf das Gas oder tue Dinge weiterhin, die entweder mir nicht gut tun oder andere schädigen. Ja.
Und vom Kopf her habe ich verstanden, ich bräuchte eigentlich mehr Ruhe, ich bräuchte mehr Klarheit, ich bräuchte mehr Zeit für mich oder bessere Führung. Ne? Irgendwie habe ich das verstanden und trotzdem folge ich dem nicht. Trotzdem mache ich das nicht. Trotzdem bleibe ich mit dem Fuß auf dem Gas. Trotzdem trinke ich zu viel Alkohol. Trotzdem bin ich zu lange wach. Trotzdem und so weiter. Ne? Also ich mache die ganzen Dinge, die ich alle kenne. Moderne wäre jetzt vielleicht noch das. Die ganzen Medien und Endgeräte, an denen wir da so unterwegs sind. Ich weiß, meine Screentime ist zu hoch und trotzdem fahre ich sie nicht runter, lege das Handy nicht weg. Und so weiter und so weiter. Die jungen Männer würden eher sagen, ne, ich weiß, dass Insta mir nicht gut tut. Meine Söhne sagen, Insta tut mir nicht gut. Und trotzdem sind sie lange dran. Aber nee, das darf ich gar nicht sagen, weil ich bin da wirklich auch ein bisschen stolz drauf. Sie haben es tatsächlich geschafft, das A wahrzunehmen, dass es so ist. Und B, dass sie es nicht schaffen, das mit dem Gerät selber, also mit dem Smartphone zu lösen. Sie haben es so gelöst, dass sie gesagt haben, du Papa, ich habe mir jetzt einen Faustkeil besorgt und also ich lasse das Smartphone liegen und den Faustkeil nehme ich mit über den Tag. Ich kann telefonieren. Oder am Anfang war, glaube ich, auch ein Deinstallieren zwischendurch. Der Account geht ja nicht verloren. Und dann einen Monat oder zwei, was ich weiß nicht, wie lange sie es gemacht haben, und dann wieder neue installieren. Also wie so ein Detoxing.
Ja, und der Faustkeil ist
Ach so,
so nochmal ein.
richtig, gut. Der Faustkeil ist das Nokia 3210.
Ja,
Ne? Also
ich hatte es mir schon fast gedacht.
das.
Irgend sowas.
Ja.
Ja, gute Geräte von damals. Ich fand die auch total klasse. Ja, es gibt ja so einen Teil, der in uns sagt: ey, noch läuft das alles, geht schon noch. Bin ja noch ein paar Jahre auf dem Planeten, kann noch ein bisschen was machen. Und warum soll ich denn jetzt alles ändern? Ist doch noch ziemlich geil. Oder funktioniert ja noch, ne? Es funktioniert noch. Und
Funktioniert alles,
das ist
ja.
so ein Ding, ne? Ja, also funktionieren. Das ist ja auch das, was wir alle beigebracht bekommen. Gut funktionieren.
Genau. Und dann wissen sie auch noch alles. Also was ich oft höre bei den Unternehmern, sie sagen, ja, ich habe die Bücher doch alle gelesen, ich kenne doch alle die Modelle und sie, die Unternehmer sind ja sowieso meistens die Schönsten, die Stärksten, die Schlausten, wissen alles und trotzdem bleibt alles gleich. Trotzdem stellen sie sich nie auf den Balkon, beziehungsweise können sich nie einlassen.
Ja, ja, Jörg, du kennst das ja auch, ne? Wir haben ja so im Kern zwei Punkte, an denen wir uns ändern. Also entweder ist es übergroßer Schmerz, ja, das heißt, also ich liege irgendwo und mir sagt, schaut jemand in die Augen und sagt, jetzt ist erstmal Schluss.
Der Arzt oder auf der Bahre im Blaulichtauto, das ist
genau, was, ne? Also, ja. Ja. Oder es gibt eine ganz hohe Motivation, weil ich irgendetwas will, weil ich kann sogar mit 80 Jahren noch Chinesisch lernen, wenn ich mich in eine Chinesin oder in einen Chinesen verliebe, ne?
Motivation.
Also es braucht noch irgendwas, was noch ganz anders ist, ne?
So, also woher kommt ein Antrieb, sagst du?
Weil, genau, was unser Leben formt, ne? Wo wir sagen, das ist jetzt nochmal echt grandios. Also wenn ich diesen Step gehe, dann habe ich eine Wesensveränderung, ne? Mhm. Ja.
Also ist das ein externer Impuls, den du da siehst? Weil die zweite These, die ich kenne, also das eine ist Schmerz, das andere ist Bewusstsein, kenne ich als zweiten großen Pol. Aber sich zu verlieben, irgend so eine Motivation aufzumachen, also zu finden in sich, die von extern getriggert wird. Verstehe ich dich da richtig?
Ich finde das Beispiel so schön, weil das habe ich mal von Gerald Hüther. Weil es geht... In seinem Beispiel ging es darum, wie modular und wie flexibel unser Gehirn ist und wie neu vernetzen. Und dass dieses neu vernetzen, wenn wir motiviert sind, dann kann es bis ins ganz hohe Alter funktionieren, bis es dann wirklich nicht mehr geht, aus physiologischen Gründen. Aber es geht ziemlich lange und wir können immer wieder neue Verknüpfungen herstellen. Und das fand ich halt damals so faszinierend und spannend. Also diese Metapher, ne? Dann kann man auch noch mit 80 noch Chinesisch lernen.
Neu vernetzen, ne? Im Gehirn.
Ja, also es ist ständig möglich. Also unser Gehirn wird sozusagen vielleicht in den letzten Monaten baut es dann extrem ab oder auch schon vorher, je nach.
Vielleicht,
ja.
Ja, Bewusstsein ist gar nicht esoterisch gemeint, sondern eben dieses, es ist mir klar. Ja, im Bewusstsein steckt ja Wissen drin. Ich weiß das, mir ist klar, dass das jetzt irgendwie dran ist und dass das wichtig ist. Also zum Beispiel mit dem Rauchen aufzuhören. Ne? Ich beobachte, dass ich zum Beispiel, also bei mir, ich war das nie, aber so eine Schachtel Zigaretten am Tag wegballer. So, ich beobachte das und merke, also weiß, das ist viel zu viel und es tut sich, also ich beobachte vielleicht sogar auch, dass der Körper schon reagiert. Irgendwie kann ich nicht mehr so gut rennen lange oder beim Treppen hoch fange ich an zu schwitzen und so weiter.
Ja.
Also ich weiß das vom Kopf, irgendwie ist mir klar. Und es gibt aus meiner Sicht nochmal so einen Unterschied, oder? Wie siehst du das zwischen Wissen und Bewusstsein? Also Wissen ist das eine, ich weiß das. Und Bewusstsein ist dann der Moment, wo ich sage, okay, ich höre da drauf. Oder? Also ich, weißt du, weil dann bin ich ja innerlich trotzdem noch nicht, also trotzdem gibt es noch einen, der gierig ist, der das gerne machen will, der das Spiel verspielt ist oder der keinen Bock drauf hat, das nicht zu tun, weißt du, also der das weitermachen will und so. Und oder ist das was ist das für eine Größe, die dann sozusagen also das Bewusstsein dahin bringt zu sagen, okay, jetzt mache ich das, jetzt folge ich dieser Konsequenz.
Was ich bei mir immer wieder spüre, ist, dass es mit meinen Werten korreliert. Und einer meiner Werte ist, dass es mir wichtig ist, dass ich...
Ein Wert,
dass ich eine...
Dass du irgendwie fit bist, gesund bist oder so.
Ja, dass ich, wenn wir das Thema Gesundheit nehmen, dass es mir wichtig ist, dass ich auch bis ins Alter hinein... bis zu der Stelle, was ich selber beeinflussen kann, was ich in der Hand habe, dass ich also die Verantwortung für meine Gesundheit übernehme, selber, dass ich zum Beispiel mich anmelde, um das Thema Darmkrebs Vorsorge zu machen, zu schauen, was ist da los und andere Möglichkeiten, die es gibt, in Anspruch zu nehmen, dass ich meinen, wenn wir das Thema Alkohol nehmen, entweder ich senke das stark ab oder ich merke, irgendwann brauche ich es überhaupt nicht mehr. Wie auch immer das bei Alkohol ist, und das ist mit allen anderen Dingen ja ebenfalls so. Also das ist
ein Wertethema.
Das ist ein Wertethema, und dass es nicht geht mit riesigen Schritten, sondern ich brauche kleine Steps, also so wie sie, jetzt komme ich zum Ikigai, wie sie Ken Moggi beschrieben hat. Ich brauche also kleine Einheiten, kleine Schritte. Das heißt, mir bringt's nichts, wenn ich beschließe, jetzt mache ich Schluss damit. Ne? Dann wird es wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Aber
wenn wir das vielleicht an dem Beispiel mit dem Rauchen mal aufgreifen, kleine Schritte zur Veränderung einzubauen, weil ich habe tatsächlich draußen mit Leuten, die ich da erlebt habe, die haben tatsächlich, also von der Schachtel pro Tag auf null. Viele, also häufig, komischerweise. Die haben nicht das langsam ausgeschlichen, langsam verändert. Wir können es ja trotzdem gerne mal durchspielen, weil ich sag mal, die eine Variante kennen wir jetzt schon als Lösungsansatz, von voll auf null, also von Vollgas auf null. Ja. Das kann funktionieren. Die sagen dann sowas wie, ich hab endgültig die Schnauze voll gehabt. Und dann, ja, irgendwie war dann wie so ein Fass voll, der Tropfen zum Überlaufen.
Genau.
Und dann habe ich mich selber so sehr angekotzt, dass ich gesagt habe, so, jetzt ist Schluss.
Mhm.
So, da war so eine Wut auch auf sich selber da.
Wut auf sich selber, Ekel vor sich selbst.
Ekel vielleicht auch, ne? Ja. Also so eine Kraft, so ein Antrieb, so wie so ein innerer Arschtritt, der gesagt hat, so, nee, jetzt ist vollkommen Baller. Und dann ging das auf einmal auch.
Mhm.
So, da das war, ist der eine Weg.
Der Punkt wahrscheinlich des Schmerzes an der Stelle, des höchsten Schmerzes erreicht.
Vielleicht.
Das geht schon nicht mehr. So kann ich nicht mehr vor mir selber.
Genau.
Ich kann mir nicht mehr selber in den Spiegel gucken, ne?
Und wie kann ich das jetzt schrittweise anders machen? Das würde ich gerne mal mit dir so experimentell. Also wir haben beide nie sowas gehabt, also so eine Schachtel am Tag zu rauchen. Aber
es gibt ja andere Herausforderungen.
Man könnte sie ja trotzdem.
Zucker, Alkohol, so, okay. Sex, Pornografie. Oh. Die Liste der Süchte ist ja unendlich. Und wir sind ja in der Lage, bei allem eine Sucht aufzubauen,
ja,
weil unsere Gier nach Ablenkung und nach Befriedigung, die ist ja riesig.
Ja, vielleicht auch eine Gier nach Extremismus. Also wenn wir eine Sache irgendwie toll können und cool finden, also
mit, ja,
dann gehen wir gerne in so einen Extremismus,
ja,
rein.
Und manchmal brauchen wir ja auch, wir müssen ja auch die Extreme kennenlernen,
ja,
weil wir sonst gar nicht den Gegenpol haben. Wir können keine Spannung aufbauen, weil wir nicht wissen, zum Beispiel, dort ist meine Grenze erreicht, ne? Also 4500 Meter Höhe Mont Blanc, das langt jetzt, ne? Höher muss es nicht werden. Ja, aber da muss ich das erstmal erreichen.
Muss erstmal fühlen, wie sich das anfühlt.
Oder ich muss erstmal mit dem Schienbein so und so viel mal gegen dieses Holzding hauen, damit ich dann merke, aha, jetzt war es wirklich der Punkt, jetzt sollte ich soll es jetzt lassen. Aber ich habe es ausprobiert, ne?
Ich muss also erstmal den Ferrari voll ausgefahren haben.
Ja, deswegen sagte ich auch
letztens. Wissen, wie sich 300 anfühlt.
Du, why not? Warum denn doch?
Ja.
Da muss es eben noch mal eine Runde sein und noch mal einen Spiegel abfahren.
Das hatten wir beim letzten Mal, genau.
Ja.
Was ich gerne mal noch besprechen würde, ist dieses Thema mit den Synapsen. Ich habe da so ein interessantes Bild. Also vielleicht noch mal, um die Zuhörer und Zuhörerinnen mitzunehmen, was Synapsen im Gehirn sind oder wie das Gehirn sich entwickelt, wenn wir geboren werden. Das ist jetzt nicht hochgradig wissenschaftlich, aber es ist ein schönes Bild. Und gerne korrigier mich oder ergänzt es. Ich habe so ein Bild in meiner Beschäftigung vom Gehirn, dass wir geboren werden mit so einer gewissen, also dass wir geboren werden mit einer gewissen Grundausstattung an synaptischen Verbindungen. Also die Gehirnzelle, die hat so ganz viele lose Enden, sage ich mal, so um ein Bild zu verwenden. Die gibt's millionenfach im Gehirn und die wabern da so rum, die losen Enden. Und bis auf ein paar, das sind die Grundausstattungen, die da sagen, so geht Atmen, so geht, was weiß ich, Stoffwechsel, so geht Kreislauf und so weiter. Also ein paar Verbindungen gibt's. Und die anderen sind aber so lose rumwabernd. Man könnte ein anderes Bild noch nehmen, das vom weißen Blatt spricht. Ne? Das Gehirn ist sozusagen noch nicht voll ausentwickelt. Und dann machen wir Erfahrungen, wir lernen irgendwas, Aha-Momente, wir erfahren, wie fühlt sich Mamas Nähe an als ganz Kleine, bis hin zu, wir gehen in die Schule und erleben, wie ein Mathelehrer ist. Und all diese Erfahrungen sorgen dafür, dass diese losen Enden der Nervenzelle sich verbinden an irgendeiner bestimmten Stelle. Also so ein Aha-Moment macht so eine Verbindung zwischen zwei losen Enden.
Mhm.
Aha, so ist der Mathelehrer. Aha, so fühlt sich Kälte an. Aha, so ist Mamas Nähe oder eben nicht Nähe. Aha, und diese Verbindung bleibt bestehen. Mhm. Und um diese Verbindung bildet sich so eine sogenannte Myelinschicht. Und so bleibt die synaptische Verbindung da. Interessant ist aber, dass diese synaptische Verbindung die ist nicht fixiert. Also die könnte wieder gelöst werden. Mhm. Wir lösen die aber nicht, weil wir diesen Aha-Moment ja gelernt haben, als so ist das Leben. Das bedeutet, um ein anderes Bild zu nehmen, was ich gerne auch in der Arbeit verwende, ich gehe in den Wald und beobachte ein Rudel Rehe, das kennst du, ja, das hat einen Schlafplatz, das hat einen Fressplatz, das läuft von A nach B immer auf demselben Pfad. Und dann entsteht so eine Art Trampelpfad, so ein Wildtierpfad. Und das ist der synaptische Verbindungskanal im Gehirn, wo die Energie immer wieder lang fließt, die dann sagt, ah ja, so ist das, so ist das. Und wenn wir jetzt aber etwas haben, was irgendwie schlecht für uns ist, oder wo wir, um jetzt den Bogen zu schlagen, zum Ferrari fahren, ne? Ich habe den Ferrari voll ausgefahren, sag, aha, so ist Ferrari fahren, so ist Vollgas. Und da habe ich also eine Verbindung im Gehirn. Und jetzt will ich das verändern, jetzt will ich die Dosierung wieder runterfahren. Heißt, ich muss diese synaptische Verbindung mindestens lockern oder ich muss eine andere daneben legen, als wie so ein zweiter Weg, wo die Energie sich ein bisschen aufteilt. Oder aber, um zu dem Bild in der Natur zurückzukommen, Rehrudel, ja, ja. Es fällt ein Baum auf diesem Pfad zwischen Ruheplatz und Fressplatz. Und dann muss das Reh einen anderen Weg außenrum nehmen.
Ja.
Und in unserem Fall heißt der Baum auf dem Pfad Schmerz oder Bewusstsein. Also die Absicht, etwas zu ändern oder es geht nicht mehr anders. Und dann nehme ich eine andere synaptische, also dann nehme ich einen anderen Weg. Dann lasse ich die Hand nicht mehr in die Tasche greifen, wenn es um die Zigarette geht. Oder dann trinke ich Kaffee ohne Zucker oder keine Ahnung, wenn es um den Zucker geht. Verstehst du, was ich meine? Kannst du das Bild greifen?
Ja, also neurobiologisch bin ich bei Babys und Kleinkindern da gar nicht so, stecke ich gar nicht drin, bin ich gar nicht fit. Ich bin da mehr bei der Neuroplastizität eines erwachsenen Menschen.
Aha.
Aber ich kann dem gut folgen. Also diese neuronale Spur, ne, die gelegt wird und die frühzeitig gelegt wird, an einer Stelle, ich will nicht sagen, dass ich widerspreche, aber ich glaube, die Software ist schon vorgeburtlich gut ausgebaut. Sie erlernt, was, also jetzt suche nach der richtigen Sprachmetapher, also sie erlernt diese physische manifestierte Welt auf diesem Planeten kennen, ne? Aber da ist schon vorher etwas da, was eher gibt es vorgeburtliche Dinge, die da schon mitgegeben sind und auch eine, vielleicht, wie könnte man das sagen?
Meinst du, da ist mehr da, als ich jetzt gezielt
habe? Eine universelle Software ist schon da.
Ah, okay.
Und die ist auch schon gut aufgespielt mit einer hohen, also wenn ich jetzt dieses Thema Lernen nehme, ne, mit einer hohen, extrem hohen Lernbereitschaft, die dann leider durch diese Erfahrungsspuren, die du so toll beschrieben hast, abnimmt. Ne? Und die machen es dann so schwer. Also wir haben so diese gelegten Spuren. Und das Problem ist zum Beispiel ja, wenn ich jetzt mal Alkohol nehme und andere, also ich nehme mal das Thema Drogen, dann legen die ja eine neuronale Spur. Also einerseits im Körper und andererseits, also Gehirn ist ja Körper, also eben legen die eine Spur im Gehirn, die eben sehr massiv ist und sehr stark und immer wieder zieht. Ne? Und da bin ich eher, klar gibt es die Variante, mit dem Cut zu machen, ne? aus der Widerwärtigkeit und aus dem Angeekeltsein. Oder zu sagen, ich kann gar keinen Cut machen. Ich bin mal bei den Personen, die ich so kenne, Menschen, die viel Zucker konsumieren oder sich einbilden, es müsste immer sein, die haben, wenn ich denen so einen Vorschlag mache von 100 auf 0, die sind überfordert. Ne? Aber wenn ich einen Vorschlag mache mit Step by Step, fahr doch runter, ne? Dann wie zum Beispiel, na, dann lässt er erstmal den Montag weg, dann isst er im Montag keine Schokolade oder kein Dingsi-Bumsi, was auch immer, ne?
Ja.
Ja, dann fällt mir, okay, ich habe den Montag, den habe ich durchgestanden, ne? Ich habe den Montag geschafft, yeah. Also so solche
Schritte. Also Erfolg umzudefinieren, wenn du so willst, ne? Dieses, es funktioniert doch, was du vorhin gesagt hast, Erfolg.
Ja.
Als Aufhänger, ne? Umzudrehen und zu sagen, es ist ein Erfolg, wenn ich es geschafft habe, jetzt den Montag einzubauen. Und später könnte ich dann noch den Mittwoch einbauen und vielleicht noch den Freitag in der nächsten Stufe und so Stück für Stück kleine Erfolge einzubauen. Erfolg ist das eine Ding.
Ne?
Das andere ist, was mir geholfen hat, ist Identität. Wir hatten doch vorhin dieses, na, ich bin halt so, ich bin so konditioniert, ich bin so. Ich habe diese Identität aufgebaut über diese synaptischen Verbindungen. Ne? So ist halt Liebe, so ist Mutter, so ist Vater, so ist meine Familie, so bin ich. Ich bin halt so, Identität ist der zweite Aufhänger, über den ich kommen könnte. Und dann könnte ich nämlich sagen, okay, ich bin ja, bin ich wirklich so? Also bin ich so zuckersüchtig, bin ich so versoffen, sage ich mal, oder bin ich so nikotinabhängig? Mhm. Ah nee, das bin ich vielleicht gar nicht. Oder will ich nicht sein? Werte, hattest du von gesagt. Ne? Also wenn ich das nicht sein will, erkenne ich, merke, oh, das will ich gar nicht, das soll gar nicht zu meiner Identität gehören. Vielleicht finde ich darin einen Antrieb, der dann sagt, okay, wie kann ich denn mein Ich verändern, meine Identität, mein Selbstbild verändern, über diesen, du hast gesagt, den Ekel, ja, oder die Wut auf mich selber, diesen daraus einen Antrieb zu ziehen, der dann sagt, gut, jetzt ist genug, jetzt baue ich meine Identität, mein Ich um. Und das Dritte, was ich sehe als Aufhänger, ist die Angst. Also dieses, was passiert, wenn ich immer so weitermache, oder was passiert, vielleicht die Angst um umgekehrten Stück, was passiert denn, wenn ich nicht so weiter, ach scheiße, wenn ich nicht mehr das Ferrari so schnell, da komme ich ja gar nicht mehr schnell an. Angst quasi vor dem danach.
Ja.
Könnte ein Widerstandsgrund sein, also ein Grund sein, warum ich die Veränderung nicht angehe.
Und die Angst.
Und die kann ich umkehren in ein, aber was passiert denn, wenn ich so weiterfahre mit dem Ferrari? Was passiert denn, wenn ich so weitermache wie bisher? Welches Risiko erhöht sich dann? Dass eben beim nächsten Mal nicht nur der Spiegel ist, der abgefahren ist. Das hatten wir heute erst mit ein paar Unternehmern im Termin sehr intensiv besprochen. Ja, also jeder hat so seine Themen mitgebracht und gesagt, ich habe das Thema, ich habe das Thema, ich habe das. Wie würdet ihr denn das lösen? Und dann ging es darum, ja, welches Risiko besteht denn, wenn du so weitermachst wie bisher? Welches Risiko für dich persönlich als Unternehmer? Welches Risiko für das Thema selbst, fürs Unternehmen, für den, ne, für die Kunden und so weiter, haben also von ganz verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Also auch Angst könnte man als Aufhänger anschauen und umkehren in beiden Fällen. Ich fasse nochmal zusammen. Erfolg, Identität und Angst. Was hältst du von diesen drei Aufhängern zum Thema Veränderung? Wie könnte ich es dann doch angehen?
Beim Erfolg ist es mir noch nicht ganz im Klaren, was für eine Art Erfolg das dann ist. Aber der Erfolg wäre zum Beispiel, dass ich, wie zum, ne, ich nehme mal das, ich nehme mal das erst jüngst, zum Beispiel ein positives Feedback beim Hausarzt oder beim Zahnarzt. Mensch, die Zähne sind ja gut. Ja klar, es hat natürlich eine Auswirkung, wenn ich meinen Zuckerkonsum runterfahre und den wirklich schon ziemlich stark einschränke, dann macht das auch was mit meinen Zähnen. Ne? Also gibt's auch eine Rückmeldung vom Zahnarzt und der Zahnarzt sagt, wow, gut, wir brauchen hier gar nichts zu machen. Ne? Das sieht gut aus, ja. Und das ist eine tolle Rückmeldung. Also das wäre
zum Rückmeldung Beispiel des Umfeldes.
So eine Rückmeldung des Umfeldes, ne? Oder in der Partnerschaft.
Du riechst ja gar nicht mehr so eklig.
Ja,
nach dem Rauchen oder so.
Ja, oder Mensch, mit dir kann man sich ja direkt wieder mal ein bisschen unterhalten. Das war die letzten 3 Jahre gar nicht möglich. Ne? Oder ach schön, dass wir hier so, dass du bist ja direkt ein bisschen sogar was wie empathisch. Also du fragst es sogar nach, wie es mir geht.
Ich will mich ja doch nie mehr scheiden lassen. Ja. Sagt die Frau plötzlich. So, um das mal bei uns als Mann zu lassen, was mir tatsächlich häufig begegnet, ja. Das, also viele Unternehmer erleben das, Frauen trennen sich, wollen sich scheiden lassen oder lassen sich scheiden. Und selbst dort nehmen sie es noch nicht als Aufhänger zu sagen, hey komm, irgendwas kann ja nicht nur am anderen liegen.
Ja.
Okay, also Rückmeldung vom Umfeld.
Rückmeldung vom Umfeld, ne? Und das finde ich schon, das ist Erfolg, weil das zeigt mir ja, dass es in mir einen Prozess gegeben hat. Vorausgesetzt, dieser Prozess ist nicht taktisch kalkuliert.
Heißt das im Umkehrschluss, ich könnte mir das auch als Ziel nehmen und sagen, ich will jetzt, dass mein Zahnarzt das und das sagt? Ich nehme das als Ziellinie. Na, mein Ziel ist, dass mein Zahnarzt das sagt und daraufhin arbeite ich darauf hin.
Fällt mir gerade die Antwort drauf schwer, aber was ich toll finde, ist, dass ich selber sich gut fühlen. Das ist super. Ich hab ein gutes Gefühl. Ich habe das Gefühl, dass das, was ich tue, ist wertvoll. Und das ist richtig so. Also man sagt ja auch mal immer, das fühlt sich gut an. Das fühlt sich richtig an. was ich hier mache. Ja, dass ich das und das reduziert habe oder dass ich meine Bildschirmzeit reduziert habe oder ich habe es hingekriegt, so und so lange nicht mehr den Newsfeed von Instagram 2 Stunden lang durchzuscrollen, um dann wieder zu merken, dass es ja schon wieder nachts 1:30 ist und so weiter.
Ja.
Ja. Ja. Das ist, ich fühle mich gut. Ich bin ausgeschlafener. Ja. Ich habe mehr Energie. Ich fühle mich wieder stärker. Ich bin beweglicher. Ich konnte jetzt sogar wieder, ich konnte rennen und ich konnte auch spontan lachen. Ja. Oder ich habe mich, ich musste mich nicht mehr mit anderen unbedingt vergleichen, wo ich noch vor einem halben Jahr immer geguckt habe, was die anderen tun, was sie machen, was sie für ein Zeug anhaben, mit was sie gerade durch die Gegend fahren oder wie hoch der Umsatz ist oder whatever. Ne?
Ja. Was ist der allererste Schritt dahin, wenn ich dahin kommen will zu dieser Erkenntnis? Was ist das allererste, mit dem ich anfange? Habe ich mich gerade gefragt beim Zuhören. Und mir fiel was ein vom Sensei, vom Kampfkunstlehrer damals.
Mhm.
Womit fange ich an? Als wir gelernt haben, ne? Angriff, Schwert, Faust, was auch immer, Fuß, Kicks. Wie verteidige ich das und wie, ne, wie gehe ich damit um, wie gegen Angriff und so weiter? Was ist der erste Schritt?
Der erste Schritt ist, wenn ich die Kampfkunst heranziehe, ist es so, auf der physiologischen Ebene ist es, eine stabile Basis zu schaffen, einen stabilen Stand. Ne? Mich also sozusagen meinen Schwerpunkt tiefer zu nehmen.
Ich sollte also selber irgendwie gut aufgestellt sein. Das ist so, du hast also wahrscheinlich noch einen Schritt null, so wie das klingt. Und danach, frage ich mal danach, was kommt danach?
Danach kommen die ersten Steps. Kleine Schritte. Einmal vor, einmal zurück.
Ich meine jetzt ganz konkret, der Cut kommt, ne? Der Angriff kommt. Ich stehe da, habe eine gute Basis. Hab jetzt meine Hausaufgaben gemacht, stehe gut. Habe eine gute Position gefunden. Ne? Stehe stabil, stehe. So, jetzt kommt der Angriff. Und wenn ich das verteidigen will, wenn ich mich verändern will, wenn ich quasi etwas anders mache, was ist das erste Ding, was ich machen muss? Wenn ich einen guten Stand habe, sage ich mal. Mein Lehrer hat damals gesagt, du musst es erstmal wahrnehmen.
Ja.
Dass da überhaupt einer, dass da einer ausholt und abzieht, sage ich mal. Ne?
Ja.
Du musst es wahrnehmen können. Du musst es realisieren. Ach, guck mal, der will jetzt mit seiner Faust in mein Gesicht. Ja. Das soll sie nicht.
Ja.
Ne? Also check erst mal, was du eigentlich da so machst. Check erst mal, wer hier eigentlich was, also wie was da so abläuft.
Ja.
Auch in mir. Ne? Also erst mal wahrnehmen, was versuche ich denn zu befriedigen? Mit dem Verhalten, mit dem Mittel, mit der Strategie, die ich da so habe. Was ist denn der Grund dafür, dass ich ausweiche, dass ich es vermeide, dass ich es nicht tue, dass ich nichts verändere und so? Wahrnehmen. Ne? Wir hatten es heute auch wieder in besagtem Termin mit den Unternehmern. Was ist der Grund, dass, ne, also nimmst du das wahr für dich selber, was du davon hast, wenn du da die Veränderung, die du machen müsstest, wenn du das nicht angehst? Oder nimmst du wahr, weil bei einem anderen war die Frage, ich habe da so einen Widerstand. Ja? Nimmst du wahr, was du von diesem Widerstand hast? Also was der dir gibt, was der mit dir macht? Kannst du das benennen? Kannst du das sagen? Also wahrnehmen ist tatsächlich der allererste Schritt. Und gleichzeitig auch der letzte, weil er dich sozusagen auf so eine Metaebene bringt zu dir selber.
Hm.
Ne? Also die Übersetzung von Meditation heißt ja, trainiere den inneren Beobachter. Trainiere den, der zuschaut, was du denkst, was du tust, was du fühlst, wer du sein könntest. Und wenn ich sozusagen wahrnehme, was in mir abläuft, dann baue ich mir sozusagen eine Metaebene. Also im Grunde ist dieses Beobachten beim Ferrari-Fahren, was läuft ja eigentlich gerade ab? Meditation. Das Beobachten beim Rauchen, beim Saufen, Meditation.
Aha, das ist ja das Großartige unseres Gehirns, dass wir in der Lage sind, uns selber zu beobachten. Dass wir in der Lage sind, aus uns selbst herauszutreten und uns zu beobachten.
Mhm.
Das ist kein anderes Wesen auf diesem Planeten kann das, aber wir können das. Und das ist großartig. Also wir können der aufmerksame Beobachter unseres Selbst sein. Und wenn ich war das Bewusstsein, und jetzt nehme ich zum Beispiel, verwende ich gerne Bewusstsein, wenn ich das Bewusstsein entwickelt habe, dass ich das ja tun kann und dass ich mich beobachten kann, dann kann auch die Spanne zwischen dem, dass ich realisiere, oh, ich kann jetzt losbeobachten, und dem, was ich beobachte, immer kürzer wird. Also ich kann viel schneller mich beobachten und vor allen Dingen auch mein Verhalten steuern, indem ich sage, okay, es waren 2 Bier, es müssen nicht mehr 4 sein, es waren 2 und es langt. Und es ist auch okay, wenn ich nach Hause gehe.
Und ich merke nach den 2 schon ein angenehmes Beschwipstsein oder was auch immer, eine Wirkung.
Ja, ja? Meistens ist es ja so, dass wir die
okay, es waren ersten 2-3
Schluck, die langen ja an sich schon aus, dieses Gefühl. Und das andere, das, naja, da ist dann halt doch jetzt. Aha. Aber meistens ist es ja schon.
Also wahrnehmen dieses, es war jetzt so und so viel, es war jetzt so.
Ja.
Und jetzt giert etwas in mir nach noch mehr. Ah, brauche ich das? Wofür brauche ich das? Was?
Und wo kommt diese Gier her? Was liegt da drunter?
Was will ich
bedienen? Was will ich bedienen und befriedigen?
Mhm. Ja. Okay, also erstmal noch gar nicht verändern. Das ist vielleicht die entspannende Message dabei. Nimm es erstmal nur wahr. Üb erstmal nur, das wahrzunehmen. Schau erstmal nur, was läuft denn ab? Hör gar nicht auf mit dem Saufen, hör gar nicht auf mit dem Rauchen. Das hat übrigens einer meiner Lehrer auch mal gesagt. Er hat gesagt, du kannst gar nicht, also hör auf mit dem Aufhören,
ja.
Aufhören zu wollen. Geh lieber in noch tiefer rein, geh noch bewusster rein ins Rauchen, wie du erstmal schon beobachtest, was für ein Moment ist denn da jetzt da, der sagt, jetzt erstmal eine Kippe.
Ja.
Was ist denn da in dem Moment da? Und dann beobachten, wie nimmst du, also wie greift deine Hand, wie nimmst du diese Schachtel? Wie nimmst du den Tabak in die Hand? Manche drehen ja selbst, ja. Wie riechst du diesen Tabak? Riechst du was da rauskommt aus der Schachtel? Wie greifst du das? Wie fühlt sich das an? Was hast du in der Hand? Wie ist das Papier, wenn du selber drehst? Ja, wie ist der Filter? Wie ist dieser Tabak? So. Und dann bis hin zu dem Moment, wo dann das fertige Ding, wie sieht das aus? Was passiert, wenn du das anguckst und denkst, oh, so schön geworden. Was denke ich da eigentlich wirklich? Was finde ich so schön daran? Und dann bis hin zum Genuss anzünden, oh, hier ist eine Flamme und dann jetzt glimmelt das da so und dann atmest du ein und was passiert jetzt? Oh, ja. Genieß mal, guck mal, ganz tief da rein. Und der hat gesagt, je tiefer dir das gelingt, je besser dir das gelingt, umso schneller kommst du A zu einer Befriedigung. Möglicherweise mit weniger.
Ja.
Du kommst nicht direkt dazu, dass du sagst, naja, fetzt ja gar nicht. Das ist Quatsch, das sage ich aus eigener Erfahrung. Ne, du kommst nicht dazu, dass du sagst, ist ja völlig blöd. Aber du kommst schneller zu einem, es ist genug. Es reicht, ich muss nicht noch einen hinterher schieben,
ja, schon, ja.
Weil ich den ersten nämlich völlig verpasst habe, weil ich da schon über den Tag nachgedacht habe, nach dem Aufstehen, Kaffee und Kippe auf dem Balkon, zack, habe ich über den Tag nachgedacht und gar nicht die Zigarette genossen. Und deswegen brauche ich die nächste dann schon im Auto.
Und das finde ich jetzt nochmal ganz wunderbar, dass du das sagst mit dem Genuss. Das ist ja die andere Variante. Ich kann ja auch sagen, okay, ich rauche eine oder ich trinke ein Bier oder ich trinke ein Wein oder ich esse ein Stück Kuchen, aber... Und da ist wieder deine schöne Übung, wenn du vor dem Essen innehältst, also auch vor diesem Wein innezuhalten, vor dieser Zigarette, in der ja auch ein Haufen Arbeit steckt. Ne? Der Tabak muss angebaut werden, der muss geschnitten werden und so weiter. Ja, was dafür, wie viele Arbeitsgänge dahinter stecken, wie viele Menschen damit zu tun haben.
Ja, bis Verpackung, Transport, ja, bis es bei dir ist.
Das ist ein super
so ein Danke-Sagen-Moment, mache ich gerne vor dem Essen.
Danke-Sagen. Vielleicht ist dieser Danke-Sagen-Augenblick der das schon... Also der die Tür öffnet, dass du dann beim zweiten und dritten sagst, nee, es muss gar nicht sein, sondern
ja,
das war's jetzt. Aber es braucht seine Zeit, ehe sich das entwickelt. Und man kann da schlecht aufs Gaspedal drücken und sagen, ich will jetzt dankbarer sein und ich will jetzt. Aber was wichtig ist, ist die Praxis und sich. Ich verwende den Begriff jetzt mal Hingabe, sich in der Praxis dahin zu geben und zu sagen, jetzt gebe ich mich dem hin.
Ja.
Nee, ergebnisorientiert, sondern ich gebe mich wirklich dem hin, dass ich das tue.
Ja. Ich habe noch einen anderen entspannenden Gedanken, vielleicht in Richtung Abschluss. Und der heißt, da beziehe ich mich nochmal auf diesen Extremismus, ne, also dieses extreme Gas geben und dieser extreme Überkonsum und dieses extreme zu viel, ja. Auch häufig beobachte ich, dass Menschen sagen, ich kann mir gar nicht vorstellen, das gar nicht mehr zu machen, gar nicht mehr Ferrari zu fahren, gar nicht mehr Bier zu trinken zum Beispiel oder eben gar nicht mehr zu rauchen und so. Und dieses gar nicht mehr, dieses Null, ist aus meiner Sicht der andere Anschlag von diesem Pendel. Also Ferrari 300 immer ist Anschlag, Plonk, Extremismus.
Ja.
Und dieses Null gar nicht mehr ist Anschlag in einer anderen Richtung.
Ja.
Klong.
Ja.
Und damit habe ich ein Spektrum offen, was da sagt. Und wenn man jetzt quasi die Buddhisten nehmen zum Beispiel, oder worum geht's im Leben? Ja. Wir suchen die Mitte, die berühmte Mitte.
Ja.
Und die berühmte Mitte von dem einen Extrem und dem anderen Extrem heißt also nicht Null. Ich muss nicht Null fahren. Das kann, also ich muss mich nicht dahin geißeln, dass ich quasi nie ein Bier trinke. Ja. Dass ich nie eine Zigarette rauche.
Ich muss ich jetzt in Klammern setzen.
Aha.
Dass das ja alle hören. Ich glaube, ich könnte heute gar nicht dort stehen, wenn ich in so manchen Punkten extrem gewesen wäre und extrem
Erfahrungen
gemacht habe.
Oder das?
Nur zwischen beiden.
Beides.
Ah. Zwischen null und zwischen 300.
Aha.
Ja. Also
beide Erfahrungen sind wichtig, also die Grenzanfahrt.
Ja, wenn wir uns die Biografie von Shakyamuni Buddha angucken, er war der Prinz, er war wohlbehütet, er ist sein ganzes Leben mal vorgezeichnet, ne? Er war Vater und so weiter. Und dann ging er außerhalb des Palastes und hat den Schmerz und Leid gesehen. Und dann ging er und ist zum Asket geworden.
Also Buddha selbst, du
sprichst. Buddha selbst, die Person. Und um dann in der Askese zu erkennen, auch die Askese bringt nicht die Erlösung.
Ja.
Ne, sondern ich gebe an sich ich gebe aus einer anderen Richtung immer noch Feuer rein und treibe alles an. Und ich komme sozusagen zu keinem inneren Frieden, zu keiner, heute würden wir sagen, Balance.
Ja, ja, ja. Du meinst diesen Moment, als er gesagt hat, ich bleibe jetzt hier so lange unter dem Baum sitzen, bis ich dir erkannt habe, worum es geht.
Ja.
Und das so lange gemacht hat, bis nur noch, wie war der, da gab es einen schönen Satz, bis nur noch das Licht in seinen Augen vom Leben in seinem Körper sprach. Also er hat quasi so asketisch alles weggelassen, bis er quasi schon halb tot war.
Ja, und das ist ja so, das ist wie bei Jesus in der Wüste, die 40 Tage. Er wurde versucht, ne? Der Teufel hat ihm alles angeboten.
Mhm.
Ne? Und Buddha ging es genauso, ihm wurde alles angeboten.
Er hatte im Grunde schon noch alles.
Er hatte auch schon alles.
Kamen auch alle vorbei und haben ihm was angeboten.
Ja, na klar.
Ja.
Ne? Da sind, ne, und so weiter, alles da. Und dann ging Jesus wieder zurück und Buddha hat angefangen zu lernen. Also im Prinzip schöne, für uns jetzt schöne Metaphern, also was wir auch alles können. Ne?
Ja.
Ja.
Ja, ich wollte jetzt gerne auch zum Schluss nochmal die Mitte als das eigentliche Ziel ansprechen. Ne? Das andere Extrem kann gut sein, diese Null, gut und wichtig auch zu erfahren, zu fühlen, wie ist das, völlig Null zu sein. Und es gibt Menschen, die müssen dann auch da bleiben, weil vorher das Pendel vielleicht zu lange auf dem anderen Extrem war.
Ja.
Also manche Alkoholiker können dann nicht mehr trinken, weil sie eben dann wieder Pong dahin anschlagen, nichts mehr dazwischen haben.
Genau.
Aber ich glaube, dass es viele, viele Menschen gibt, die Mitte da für sich finden könnten. Und das wäre sozusagen auch mein Abschlussgedanke, such die Mitte. Sei nicht so streng mit dir, erwarte nicht zu viel im Sinne von, du musst es sofort lösen. Nimm es erstmal wahr. Vielleicht nochmal so in Richtung Zusammenfassung, ja, nimm es erstmal wahr. Und mach's über den Erfolg, dreh dir kleine Schritte um, mach kleine Schritte draus, definier die Mitte. Vielleicht nimmst du das andere Extrem Null als Übergang, als zwischendurch, als, ne, das muss ich erstmal erfahren und dann definiere ich meine Mitte.
Ja, das Schöne ist in unserer Zeit, dass es so viele schon sehr gute Angebote gibt, nach Methodik, nach Wegen, wie kann ich das praktizieren?
Ja.
Es gibt für alles so auch wunderbare Lehrprogramme und beziehungsweise auch direkte Kontakte. Und man kann sich da jemanden suchen, der für diese Phase, in der man da gerade ist, in der man so steckt, ne, auch Unterstützung bekommt.
Das ist Hilfe. Vielleicht nochmal der ein wichtiger Punkt zum Abschluss. Ne? Such dir Wegbegleiter, such dir mentorische Begleitung, such dir, wie auch immer du die Figur benennen willst, die dich im Alltag dabei begleiten soll.
Ja.
Also nicht nur einmalig, sondern eben auch durch Reflexion, durch Etappenziele, durch, hey, was hat hingehauen, was hat nicht hingehauen, was brauchst du, was ist die neue Erkenntnis und so. Also eine Reflexion und ein Austausch. Natürlich bist du selbst dafür auch ein Ansprechpartner,
Du
wenn
bist ein
ihr,
Ansprechpartner.
oder wir könnten Ansprechpartner sein, das ist aber gar nicht so der Punkt. Such dir einfach jemanden, mit dem du das
Ja.
kannst, der dir dabei hilft. Also, und letztendlich geht es also darum, nicht noch mehr Input reinzupacken, sondern endlich anzufangen, das umzusetzen, was du eh schon weißt, also was du in dir trägst, als hey, das sollte ich vielleicht mal ändern. Und genau, wir freuen uns wie immer über Feedback, wir freuen uns immer wie immer über die Rückmeldung, die schon uns zahlreich erreichen, dass das, dass unsere regelmäßige Hörerschaft zufrieden ist und uns folgt. Und sich austauscht mit uns. Also wir kriegt auch immer eine Reaktion darauf. Also von daher, wenn ihr uns weiter unterstützen wollt, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, ihr kennt das Spiel. Wir freuen uns drüber. Und in diesem Sinne würde ich sagen, Q, willst du das
Ja,
letzte Wort haben?
der hat immer das letzte Wort. Und ja, ich, also von dem Wort, ich mache das noch mal kurz. Also hol dir Hilfe. Du musst die Dinge alleine lösen. Und Jörg hat das jetzt hier auch schon so wunderbar abgebunden. Und ich freue mich auch über das Hören des Podcasts und die Reaktion darauf. Und ich freue mich auch darüber. Ja, das ist schön. Ja.
In diesem Sinne, ihr Lieben, bis ganz bald. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Ciao, ciao.